Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Kennst du meinen absoluten Glücksort? Ich meine, Dänemark ist ja wirklich überall schön, aber am allerschönsten finde ich es an der dänischen Nordseeküste. Ich liebe die großen Dünen, die Heide dahinter, die Sonnenuntergänge am Strand, wenn die Sonne mit etwas Glück, also wenn keine Wolken davor sind, direkt ins Meer fällt. Das ist einfach herrlich. Und wenn es darum geht, an der dänischen Nordsee ein Ferienhaus zu buchen, dann setze ich auf S-Mark. Und das aus guten Gründen. Allein schon die Auswahl von Rømø bis nach Thorsminde gibt es über 4.800 Ferienhäuser zur Auswahl, auch in den beliebten Ferienorten Blåvann und Sønnavi. Und mit den S-Mark-Vorteilen, da sparst du bares Geld. Mietest du ein Haus, hast du zum Beispiel gleich die Reisecurity dabei. Also falls du jetzt deinen Urlaub stornieren oder abbrechen musst, beispielsweise wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit, dann kriegst du bis auf die Buchungsgebühr das komplette Geld wieder. Anderer Vorteil der Reisecurity, wenn dir etwas im Ferienhaus kaputt geht und das kann schnell mal passieren ohne böse Absicht, dann musst du es nicht zahlen. Bei S-Mark kannst du außerdem deinen Hund ohne Aufpreis mitnehmen. Es gibt gratis Kinderbetten und Kinderstühle und noch viel, viel mehr. Also es gibt wahnsinnig viele Gründe. Finde jetzt das perfekte Ferienhaus für deinen nächsten Urlaub auf smark.de, egal ob mit der ganzen Familie oder zu zweit. Den Link, den gibt's in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist das späte 19. Jahrhundert. Große Segelschiffe, zwei oder sogar drei Master, bereisen die Weltmeere, bringen exotische Gewürze nach Europa und tausende Europäer in die USA. Auch die Bark Elisabeth Rickmers ist unterwegs. Abgelegt hat sie in Bremerhaven mit 19 Mann und mit Proviant für mehrere Monate. Ziel des Dreimasters ist Ostindien und eine riesige Ladung Reis. Doch bevor es dahin geht, soll noch ein Hafen in England angesteuert werden. Es ist der 12. Februar 1894. Die Elisabeth Rickmers ist auf der Nordsee unterwegs, als ein Sturm aus Südwesten aufzieht. So stark, dass der Kapitän alle Segel streichen muss. Das riesige Holzschiff treibt daraufhin nahezu ungesteuert Richtung Nordwesten. Läuft am Hornsrill, der Sandbank bei Blåvann, beinahe auf Grund. Vor der Küste Westjütlands unternimmt der Kapitän einen letzten Versuch, die Elisabeth Rickmers zu retten. Er lässt einen Anker auswerfen, doch die Kette reißt. Und die vom Sturm aufgepeitschten Wellen tragen den Dreimaster einfach an Land, als sei es ein kleines Ruderboot. Das Schiff landet am Strand von Holmsland-Klitt. Die Seeleute bleiben unversehrt, können vom schräg stehenden Deck an Land springen. Doch die Elisabeth Rickmers ist für den Kapitän, die Seeleute und den Reeder trotz allem verloren.
Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast.
Und damit hi und herzlich willkommen zum kleinen Dänemark-Podcast, zu einer neuen Staffel, kann ich sagen. Denn in den nächsten Monaten, da hören wir uns wieder häufiger hier auf diesem Kanal und in diesem Podcast. Und diese neue Staffel beginnen wir in Hvidsande, in, ja vielleicht wie die Deutschen es aussprechen würden, Hvidsande. Und stehen hier direkt am Ringkøbing-Fjord neben mir. Steht René und wir wollen heute über das Wasser sprechen. Das Wasser, ihr habt es vielleicht in der Vorgeschichte schon gehört, die Elisabeth Rickmers, ein richtig großes, stolzes Schiff, wie das dem Wasser ausgeliefert war. Und Wasser, das spielt hier an der dänischen Nordseeküste immer eine ziemlich große Rolle. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Den Kampf mit und gegen das Wasser. Und dafür haben wir natürlich wieder einen Gast. Viele von euch kennen ihn bestimmt noch. Das ist René vom Ringkøbing-Skjern-Museum. Er steht jetzt neben mir. Wir stehen hier am Fjord. Und ja, hi René, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich zu sprechen mit dir und erzählen ein bisschen um die Größe, Kräfte, die Nordsee mehr.
Ja, René, du arbeitest beim Ringkøbing-Skjern-Museum. Was machst du dort?
Ich arbeite normal als Guide. So, ich mache eine Führung für Kindergarten, Schulen und Touristen.
Und heute führst du uns sozusagen durch das Thema, was uns hier auf Holmsland Klitt ein bisschen umtreiben wird. Also wir bleiben gar nicht nur unbedingt hier, aber das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Und heute ist es ein sehr windiger Tag. Ihr hört es vielleicht, wenn wir hier rausschauen auf den Fjord, dann sehen wir viele, viele Wellen. Heute ist ablandiger Wind, das heißt, der Wind kommt vom Landesinneren, Ostwind, das hat man gar nicht so oft hier. Und der bewegt das Wasser. Wir haben wahnsinnig viele Wellen hier auf der Wasseroberfläche. Das Wasser hat eine ganz, ganz große Bedeutung und spielt eine große Rolle hier an der Nordseeküste. Und die Kräfte, wie kräftig ist denn das Wasser?
Ja, also die Kräfte hier ist wirklich mächtig und die Kräfte kann machen die ganze Landschaft. Früher hier, wenn wir gehen 1000 Jahre zurück, im Wikingerzeit, war hier nur Inseln. Also das war so ein offen mährische Bucht, aber dann mit die größte Kräfte, diesen Nordseewelle, das bringt mit sich Sand. Und die Sand machen eine Nieberung. Und das ist, was ist heute Holmsland Klitt. Eine große Nieberung, das ist 30 Kilometer lang und ist nur 1-2 Kilometer breit.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man hier Urlaub macht, diese Nährung, wenn man auf der Düne steht, sieht man auf der einen Seite die Nordsee, auf der anderen Seite den Fjord. Und diese Nährung ist wahnsinnig lang. Die erstreckt sich da unten von Nymindegap bis hoch nach Sønnavi. Und umschlossen ist eben der Ringkøbing-Fjord.
So, man kann vorstellen sich, im Wikingerzeit war natürlich meine Vorvater ganz hier an diesen kleinen Inseln als Piraten. War bereit mit seinen kleinen Booten und wenn Handelsschiffe kamen, dann gehen die raus und roben diesen Handelsschiffe. Dann später kam hier mit die Nebelung, kam dann natürlich auch Landwirtschaft und auch Fischerei. Und die Ausschluss, also wer die Wasser von der Fjord gehen raus im Meer, bewegt sich immer mehr und mehr südlich. Und das ist die Kräfte der Natur. Das bewegt den Sand. Zum 1908, dann schließen die letzte Teil. Das war echt schlecht, weil das kam natürlich mehr und mehr Wasser rein in den Fjorden von Flüsse und mit das Wasser, das kam größere Überschwemmung von die Acker und ja. Da machen natürlich die Bönen, die machen Landwirtschaft, machen das natürlich echt böse. Die wollen haben so eine Öffnung raus und man haben ein bisschen naiv sein. Man hat probieren zu machen so eine Öffnung und man haben gedacht, das soll 2,5 Meter tief sein und das ist gut, 2,5 Meter tief und ungefähr 25 Meter breit. Aber die Kräfte, die Nordsee-Natur war so groß, also die Wellenkräfte, so was war früher 2,5 Meter, bleibt dann 9,5 Meter.
Ach.
So, das macht ein größeres Loch.
Ja.
Und früher hat man eine Brücke über, aber man müssen immer die Brücke länger machen, weil die Natur macht diesen Loch größer und größer.
Ja, mit der Nordsee ist das nicht ganz so einfach, wie uns René erklärt hat. Der Ringkøbing-Fjord, der liegt direkt an der Nordsee in Mitteljütland, ist der größte Küstensee Dänemarks, wer einmal drumherum fahren will. Der liegt eine Strecke von immerhin fast 91 Kilometern zurück. Und Süßwasser bekommt der Ringkøbing-Fjord von der Skjern-Aa, dem wasserreichsten Fluss Jütlands. Und wir haben es ja gehört, als die Strömung der Nordsee diese Nährung geschlossen hat, was heute Holmsland Klitt ist, da lief der Fjord einfach voll und überschwemmte die Felder. Diese lose gegrabene Öffnung, damit das Wasser abfließen kann Richtung Nordsee, die wurde durch die Kräfte des Wassers auch immer größer. Und das Wasser, das lief gar nicht ab, nee. Die Nordsee, die drückte teilweise Salzwasser in den Fjord hinein. 5 Jahre hat es gedauert, bis man 1915 das gegrabene Loch wieder zubekommen hat. Und dann musste eine andere Lösung her, irgendwas Cleveres, was Durchdachteres, was Ausgeklügelteres. Und so baute man ab 1928 2 Schleusen. Eine Fahrrinne, damit Schiffe zwischen Fjord und Nordsee verkehren konnten und eine Entwässerungsschleuse.
Und wenn wir gucken hier an die Schleuse, dann sehen die was sehen ganz aus als Ziegelsteine. Aber das ist nicht Ziegelsteine, das ist Bornholmer Klinken. So, das ist gebrannt mit Weilmeer hoch, Temperatur.
Ja.
Wir gehen rein und gucken.
Genau, also wir gehen jetzt über diese, viele kennen das von euch, die sind bestimmt hier, die schon mal Urlaub gemacht haben, schon drüber gelaufen, gefahren unbedingt, diese lange Schleuse, wo man immer sehen kann, ja, da fließt Wasser rein in den Fjord oder raus und wir gehen da jetzt rein. Also wenn wir jetzt hier nach vorne schauen in Richtung Hafen, dann sehen wir ja, dass diese Schleuse ganz viele Kammern hat. Wie viel sind das denn?
14.
14 Kammern.
Und heute ist nur ein Tor offen.
Also ein Tor vom Fjord hin, ja, Richtung Nordsee.
Ja.
Und heißt das jetzt, dass Wasser vom Fjord in die Nordsee fließt oder andersrum?
Also heute, das kam das raus.
Ja.
Und das ist wichtig, das ist immer normalerweise ein Tor offen,
mhm,
weil das, das heißt, das ist bereit, wo die Fische kann gehen,
aha,
rein und raus.
Ja.
So, das ist normal Lachs oder Hering und anderen Typen von Fischen. Und sind die Tor offen und fallen Leute rein in dem Wasser.
Ja.
Also die Menge von Wasser kam durch mit Größe, Geschwindigkeit.
Mhm.
So man sagen, fällt man rein, dann findet man erst die Person 50 Kilometer später in südliche Richtung.
Was?
Ja.
50 Kilometer?
Ja.
Wahnsinn.
Weil, also man muss denken, das ist also eine große Menge von Wasser kam durch hier.
Ja. Wann wurde denn die Schleuse, wie wir sie heute hier kennen, wann wurde die denn fertiggestellt?
Das war fertig im 1931. So das haben dauert 3 Jahre zu machen. Und in die Anfangjahre war die Schleuse die teuerste Bau in die ganze Staatsbudget von Dänemark.
Wow.
So das war also wirklich, wirklich teuer. So. Wir gehen rein.
Ja, los geht's. So, und jetzt sehen wir eben diesen langen Gang, was eigentlich für die meisten Menschen einfach eine Brücke ist. Und wir stehen jetzt hier vor so großen, ja, was sind das? Räder und Stahlseile angeschlossen.
Und hier sehen, und das ist die Maschine von Das Mal. Und wir müssen denken, das ist näher 100 Jahre alt.
Ja.
Aber funktioniert trotzdem ganz perfekt.
Ja, also das ist immer noch die Originaltechnik, wie sie früher hier verbaut wurde.
Ja, das ist die originale Technik. Wir sehen hier den Namen. Also Vølund, eine dänische Firma.
Ja.
Also wir sehen, das ist von Kopenhagen. Und dann sehen wir, das ist was fertig gemacht, also diese Maschine, im 1930.
Ja.
Ja. Und hier sehen wir diesen Messer. Schauen wir viel offen die Tor ist.
Ah.
So, wir sehen so ein Messer und wir sehen hier.
Ja, ist wie so eine Art großes, ja, Lineal sozusagen von 0 bis 6, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Und dann können wir sehen, das kann gehen ab zum 4,5 Meter. Dann ist das ganz offen.
Ah.
Ja.
Und darüber kann man dann sozusagen steuern, wie viel Wasser auf die eine oder die andere Seite kommt?
Ja, und das ist die interessante Dinge. Das kam nicht nur Wasser raus von den Fjorden. Man hat auch Tage, wenn die Meerwasser ist im Fluss, wenn man öffnet und bringt Salzwasser rein.
Ja.
Und das kann für uns ein bisschen merkwürdig, hat man dort gedacht. Aber das ist nicht merkwürdig. Das hat zu tun mit Klima. Weil die Flusswasser ist natürlich ganz ohne Salz.
Mhm.
So das kam es raus im Fjorden, weil das bleibt Brackwasser. Aber dann kam da natürlich weniger und weniger Salz. Aber die Salz ist wichtig, also im Brackwasser für die Muskel. Und hat man keinen Muskel, dann hat man viele, viele Algen. Und Algen in sich selbst ist natürlich nicht ein Problem.
Ja.
Aber wir mit der dänischen echt effektiven Landwirtschaft bringen wir weil so viele Nährungsstoffe raus im Fjorden. Und was passiert dann ist, die Algen bleibt so viel, also über alles Algen.
Ja.
Dann, wenn die Sommer kam, dann sterbt die Algen und dann die Bakterien essen, also kleine Mikro, das ist wirklich Mikroorganismus, essen die Algen und dann essen auch alle Sauerstoff in dem Meer und dann sterben alle die Fische. Und dann haben wir ein totes Fjord. Und das ist natürlich nicht popular mit dir, also die Leute, das leben von der sein Fischerei im Fjord oder machen das als ein Hobby. So denk mal, als Schleusemeister haben man die Kontrolle mit Leben und Tod für die Tiere in dem Fjord.
Ja, ja. Und das wird sozusagen gemacht, um die Muscheln hier wirklich am Leben zu halten. Wahnsinn. Und diesen Schleusenmeister, den gibt's. Das ist eine Person, ja?
Das ist eine Person, ja. Das ist, und früher muss man öffnen und schließen jedes Spiel. Man muss rein in den Schleuse und das machen. Auch wenn das ist ein großer Sturm und auch wenn man hat gedacht, das ist gefährlich. Heute ist das alles ein App.
Ja. Ach, mit einer Handy-App sogar?
Ja, also mit einem Handy. So, heute kann die Schleusemeister im Teneriff sein oder und im Urlaub und dann, ja. Dann machen das. Ja. Aber früher, dann geht man natürlich rein. Und ich habe noch eine Dinge, das ist ein ganz Wahnsinn, weil Leute haben gedacht, das war früher hier wie die Sande und dann macht man eine Schleuse. Aber das ist der falsche Weg rund. Das war hier keine Stadt. Kein Dorf. Ach. Das war nur hier Bauernhofe, also wenn man macht ein bisschen Landwirtschaft und Fischerei, das war keine Stadt hier. Zuerst kommt die Schleuse, dann kam die Stadt.
Ja, stimmt, viele Sande ist noch gar nicht so alt, ne?
Nein, das ist die jüngste Stadt in Dänemark.
Also hat sozusagen dieser Kampf gegen das Wasser, hier eine Schleuse zu bauen, auch ja, die ganze Landschaft hier verändert, Menschen angezogen, Fischer wahrscheinlich.
Ja, und das ist auch interessant, weil die Leute, das machen die Konstruktion, also das machen die Schleuse für 3 Jahre. Und dann haben die Schleusemeister natürlich gesagt, gute Arbeit, gut gemacht, sie können zu Hause gehen. Und dann haben diesen Arbeiter sagen, wir haben hier sein für 3 Jahre. Aha. Hier ist für uns zu Hause.
Und das heißt, es haben sich dann hier ganz viele Fischer angesiedelt, auch in viele Sender. Und bis heute ist es ein Fischereiort. Es ist etwas weniger geworden, aber es gibt immer noch einige.
Heute ist es weil weniger. Und das haben zu tun mit der Menge von Fische. Also man macht ein bisschen zu effektiv Fischerei. Ja. Und dann macht man in die ganze EU, beschlossen zu machen, weniger Fischerei. Aber man kann sagen, die Boot sind es auch. Die Boot und die Professionalismus ist auch heute größer. So was man heute, dann haben wir nur 38 Booten. In der Zeit, wenn wir haben die meiste Fischerboot, dann hat man über 250.
Boah, das ist eine Menge, ja.
Ja, das ist wirklich eine Menge.
Wobei man heute bestimmt wahrscheinlich auch viel effizienter fischt als noch vor 100 Jahren.
Weil mehr effizienter, ja.
Ja, wir stehen jetzt hier also in diesem Gang in der Schleuse. Dieses Rad, was wir am Anfang beschrieben haben, oder diese Räder, diesen Motor betrieben, wahrscheinlich mit Elektrizität?
Ja, und das ist echt interessant, weil ursprünglich war hier natürlich keine Elektrizität, weil das war kein Dorf, das war kein Kraftwerk. Mhm. So, hier benutzt man eine Idee, das später bleibt echt wichtig für Dänemark. Und das war kein Kraftwerk, dann müsste man brauchen eine Windturbine. So Ding mal im 1931, also zum Benutzen eine Windturbine, das war das mal ganz verrückt. Also es war ein echtes neues Idee. Aber man hat das getan. Man hat wirklich machen eine Windturbine, sehen nicht aus als eine moderne Windturbine. Aber das hat man benutzt.
Spannend, dass diese Technik immer noch so existiert, aber man...
Ja, das ist nicht normalerweise, man benutzt eine Technologie, das ist näher 100 Jahre alt, also 90 Jahre alt, ganz dicker.
Aber warum etwas ändern, was noch funktioniert und was noch Schuss ist?
Ja, sagt man auch in Dänemark.
Aber das sind bestimmt hunderttausende Liter, die hier dann durchfließen, oder?
Ja, das geht wirklich. Und das können wir sehen, ich denke, wir haben so gerade hier, so das schauen die Menge. Ja. Und was wir sehen hier ist, also haben man vielleicht... also wir sehen hier, also mit alle Tor, also alle 14 Tore offen, dann können wir sehen 1110 Kubikmeter ja. Pro Sekunde.
Pro Sekunde? Ja. Boah, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und wenn man wenn man alle Tore offen hat, dann sind das über 3,5 Millionen Kubikmeter in der Stunde. Ja. Also das steht hier, ich kann nicht so gut rechnen, aber dass man einfach nochmal die Dimensionen davon mitbekommt. Ja,
ja, und dann versteht man auch, also welche Kräfte die Schleuse halten. Mhm. Also und welche Druck da müssen sein für so große eine Menge von Wasser.
Gut, jetzt sind wir einmal durch diese Schleuse durchgegangen und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Jetzt wird es wieder windig.
So, und ihr hört es wieder, wir sind wieder draußen. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, René. Hier vorne, wenn man vor der Schleuse steht, man sieht ja die einzelnen Kammern, die getrennt sind durch diese kleinen Mauern. Und da sind so, ja, so Einkerbungen, so große. Was ist das?
Wenn man reparieren die Schleuse und die Schleusetüre, dann werft man rein in diesen Einkerber große Holzstücken. Und das machen so eine Holzmauer, also zwei Holzmauern. Und zwischen diesen Holzmauern hat man Sandsacken, also große Beutel mit Sand. Mhm. Aber diese Methode haben funktioniert für sehr viele Jahre. Aber wir müssen nicht vergessen, die Kräfte, die Wasser und die Natur. Weil im 2010 haben diese zwei Holzmauern zerstört, wenn man macht eine Reparation. Wenn zum Glück haben keine Leute verletzt oder sterbt.
Ja.
Das war ein größtes Glück. So, dann haben wir gedacht, wir müssen eine neue Methode, weil wir eine sichere Methode benutzen. Dann haben die Schiffwerft, ja, haben dann machen keine Wallen von Stahl. Und das, was wir benutzen heute. Und das ist gut, so haben eine gute, also die Schleuser haben eine gute Nachbarer, also die Schiffwerft. Und wir gehen dann und gucken an die Schiffwerft.
Ja, lass uns da mal hingehen. So, und der Wind bläst noch immer ordentlich. Wir stehen jetzt im Hafen zwischen, wir sehen es auf der einen Seite sogar ein Schleusentor, was dort gerade in der Werft liegt. Und auf der anderen Seite ein großes Schiff, ein, ich glaube, Feuerschiff nennt man das in Deutschland, ja, die sozusagen einen kleinen Leuchtturm obendrauf haben. Ja.
Und das ist ein Ding, man arbeiten mit hier, das ist historische Schiffe. Aber die Anfang von der Schiffwerft, was es heute ist, HSSS, dass die Anfang war, dann man macht einen Fischerboden. Und das war normale Fischerboden von Holz. Dann hat man Marken, für, man fängt an im 1950 und arbeiten in 30 Jahren meiste mit Fischerboden. Aber die Fischerflotte bleibt kleiner und kleiner. Und man braucht weniger und weniger Schiffe von Holz und mehr von Stahl. So, man wollte machen eine neue Strategie. Und diese Strategie war ganz merkwürdig. Das war früher, machen wir Fischerboden, heute machen wir alles. So, man machen Fähren und wir sehen sogar hier auch ein Fähre. Also ein Schiff, das transportieren Leute, das wissen alle, die sehr viele dänische Inseln.
Ja.
Man haben sogar auch machen ein Fähre, das ist, brauchen Strom. Also so haben keinen Brennstoff. Also, ja,
eine E-Fähre.
Ein E-Fähre, ja, das muss man sagen. So, man haben hier machen ein E-Fähre. Und was ist echt merkwürdig, man haben hier auch Marken zwei Seeräuberfregatten. Und das ist merkwürdig. Warum?
Warum, ja?
Ja, die Idee war, dass im Tivoli, ein Vergnügungspark in Kopenhagen, ja, echt berühmte Tivoli,
ja,
wollen gern so einen Seeräuberfregatten haben und haben dann fragen, kann sie so einen machen? Und die haben natürlich gesagt, ja, wir probieren mal. Und haben dann gemacht ein echt tolles Seeräuberfregatt. Und dann die Tivoli in Kopenhagen war so froh, die hat so eins. So, die haben schauen das, so dass japanische Kollegen. Und die japanischen Kollegen haben gesagt, so einen müssen wir auch haben. Zwei Seeräuberfregatten, sehr viele Fähren und sehr viele historische Boote. Und man haben sogar auch mal eine Heusboote. Also so man wird vielleicht wirklich gut arbeiten mit sehr vielen interessanten Projekten. Mhm.
Wie viele Leute arbeiten denn hier noch? Weißt du das?
Ja, es wissen 11 und 15 Männer.
Ja.
Und das ist im Grund, ich kann nicht sagen, das ganz genau. Und der Grund ist, sehr viele Leute, das arbeiten hier im Schiffwerf, arbeiten auch in den Rettungsdienst.
Aha.
Weil das ist echt näher.
Ja.
Und man haben sogar Regel, ist der ein Notfall in Rettungsdienst, dann rennen die direkt über zum Rettungsstation.
Ach.
Ja, wir gehen weiter und gucken an die Rettungsdienst.
Also, wir stehen jetzt vor der Rettungsstation und die Rettungsstation, die erkennt man wie früher auch heute noch an diesen Toren, diesen dunkelgrünen Toren mit zwei gekreuzten Dannebrog-Flaggen. Ja?
Ja, und das ist die Symbol für den dänischen Rettungsdienst. Und man kann das klar sehen, wenn die dänische Flagge, und man weiß natürlich, dänische Leute lieben wirklich unser Flagge, wenn die Ecke, wenn die Ende von der Flagge machen so zwei Dreiecke,
ja,
dann versteht man, das haben zu tun mit Marinen.
Ah, okay.
So, wir gehen versichtig rein, aber wenn wir gehen rein, müssen wir bereit sein, so rennen raus.
Okay.
Weil das ist eine Aktivrettungsstation und ein Unfall kann passieren in jedem Moment. Und dann sagen die Rettungsleute, sagen die hier Alarm, dann rennen wir raus.
Aber okay, wir so machen wir das. Rein.
Oh. Das ist geschlossen.
Oh je.
Ja.
Aber wir hatten schon vorhin jemanden getroffen, müssen wir dazu sagen, der gesagt hat, die haben heute eine Übung. Ja. Und das ist ja natürlich auch ganz wichtig, dass man als Seeretter immer mal wieder übt.
Ja, und also man macht auch viele Übungen, aber auch macht man auch viele Aktionen. Natürlich ist die meiste Aktion im Hochsaison. Aber man sagt normalerweise 100 Aktionen pro Jahr.
Also 100 Einsätze, die sie wirklich...
100 Einsätze. Und man zahlen nur die Einsätze, das ist gefährlich. Wenn man haben nur ein Schiff ohne Brennstoff oder so, das zahlen man nicht. So nur gefährliche zahlen man. So das ist 100 pro Jahr, das ist echt viel. Und wenn wir gucken rein, dann sind wir so eine Ambulance, also wie in Dänisch kann man Ambulance, aber auch Krankenwagen.
Ja, wie so ein Rettungswagen, sagt man
Rettungswagen
auch.
Rettungswagen. Ja. Aber diese Rettungswagen funktioniert auch als ein Kommandozentral. Ach. So rein in diese, dann haben wir direkt Verbindung mit Helikopter und auch mit die Rettungsboote. Und wenn wir gucken rein, da sehen wir ein größeres Rettungsboot an dieser Seite.
Ja.
Und das benutzt man in die ganze Fjorden. Und man sieht auch ein kleinerer Rettungsboot hinter.
Ja.
Und das ist echt, echt schnell. Dann kann der Fahrer mit 80 km pro Stunde.
Das ist viel.
Und denk mal über Wasser mit 80 km pro Stunde.
Ja.
Wenn so ein Notfall passiert, dann kann die Leute rennen, kam rein, man öffnet die Tür und also die Tor, man öffnet die Tor und dann kam die Boot raus. Oder man nimmt die kleine Boot und dann nimmt das raus. Oder man fahren raus mit diesen Krankenwagen. Mhm. Und man sieht, das ist ziemlich hoch. Und das kann fahren in den Strand. Mhm. So, man kann gehen direkt am Strand.
Ja.
Und das ist natürlich wichtig.
Schade, dass wir nicht reingucken konnten, aber Übung muss sein. Und wir gehen jetzt mal rum zur, wie heißt das?
Zum Kammerschlussen.
Ja. So, und jetzt sind wir noch hinter die Rettungsstation gegangen, an einen Ort, den ich als Kind sehr geliebt habe, nämlich die Kammerschluse, die Kammerschleuse, die Brücke, die nach oben klappen kann. Ich habe sie gar nicht so oft nach oben gesehen. So oft wird die gar nicht benutzt, oder?
Das waren oft benutzt, aber heute ist das nicht mehr so viele Fischerboden. Mhm. Das ist mehr die Jagd, also Leute, das brauchen das, also Seilen als ein Hobby. Und das werden oft benutzt, aber das ist natürlich im Hochsaison, so im Sommer. Und ich denke, du war auch nicht die einige Kind, das wollen das gern offen sein, weil das war so, wenn man kam zu spät zum Schule, als Schulkind hier in Wiedersande, dann erklärt man immer für die Lehrer, die Brücke, diese Klappbrücke war offen, so das ist der Grund, ich kam zu spät.
Aha.
Aber man muss nicht rindern, das war ein bisschen gefährlich, so das brauchen das, weil die Lehrer konnten natürlich telefonieren, direkt zum Schleusemeister und fragen, ist das wahr? Aber das passiert, war die Brücke offen?
Ja.
So, aber das war normalerweise so ein Ding, Schulkinder hier im Wiedersande haben gesagt.
Die Schleuse, die braucht es ja, um Schiffe von der einen auf die andere Seite zu bekommen. Warum kann man nicht einfach durchfahren? Das ist wegen dem Wasserunterschied auch wieder, ne?
Ja, weil also die Wasser im einen Seite ist anderen als die andere Seite. So Fjordseite ist normalerweise ein bisschen mehr hoch als Meerseite.
Die Kammerschleuse, ja. Und muss man, eine Frage noch, muss man bezahlen, wenn man hier durch muss, oder ist das kostenlos?
Nein, das ist kostenlos.
Ah.
Und das ist natürlich wichtig, das ist kostenlos, weil das ist so ein Service für alle die Leute, die benutzen die dänische Meer. Und die dänische Meer ist, als wir weiß, unter dem König und dann unter die Stadt.
Ja, ja. So ist das. Wir waren jetzt sehr im Hier und Jetzt und wir wollen jetzt noch so eine kleine Reise in die Vergangenheit antreten. Machen wir das?
Ja.
So, und ich habe euch versprochen, dass wir eine kleine Zeitreise machen und die haben wir jetzt gemacht. In Wirklichkeit sind wir einfach nur ein paar Kilometer in den Süden gefahren, aber wir stehen jetzt hier vor einem ganz bekannten Hof auf Holmsland Klitt vor Abelines Gaul und uns kommt hier wieder jemand vor oder etwas vor, was wir heute schon gehört haben in der Folge, nämlich Elisabeth Rickmers. Das steht hier über dem Tor zum Eingang. Ein Schiff, eine Plakette von einem Schiff, wenn man so will. Das waren so große Holztafeln, ne, die wir hier sehen. Wie kommt das hierher?
Also das war direkt von den Schiffen. Und das hat man, das nimmt als ein Souvenir. Weil man müssen rendern, dann, wenn so ein Schiff strandet, das war natürlich schlecht für die Seeleute und für die Firma, das haben die Schiffe. Aber für die Strandfote kann das ein bisschen sein, als wenn man haben gewonnen eine Lotterie oder so. Mhm. Weil wir müssen Dinge, Elisabeth Rickmers war ein Bark, also ein riesengroßes Schiff. So trotzdem, Elisabeth Rickmers war näher leer, also haben kein Dinge, aber war die, alle die Material in Elisabeth Rickmers war wirklich viele wert.
Ja.
Und wenn das haben, wenn Elisabeth Rickmers haben strandet am die Strand, dann war es da also ganz als eine größere Reklame mit diesem sehr hohen Mast. Man konnte das sehen, ganze Weg von Renköping. Und dann haben Dinge, dann haben die Leute gedacht, gute, neues, billige Material. Und dann kamen dann Leute und haben das, diese Dinge gekauft. Und das war sehr viel Arbeiten. Wir nehmen alle diese Dinge von dem Strand ganz ab hier mit Abelinesgard. Und wir müssen auch denken, die Seeleute lebt auch hier. Und man soll natürlich auch machen Essen für die Seeleute und machen die Seeleute das Kleidung also waschen und so. So also man müssen erinnern, so ein Tag, wenn eine Strandung passiert, das ist ein Tag mit ganz voll mit Leben hier in Abelinesgard.
Ja, und du hast ein Stichwort schon jetzt ein paar Mal gesagt, nämlich Strandvogt. Das hier ist der Hof des Strandvogts gewesen. Was hat so ein Strandvogt für Aufgaben gehabt? Also der hat ja, es gab ja jetzt nicht jeden Tag eine Strandung, oder?
Nein, nein, also die normale ist, man sind die Männer des Königs Person am Strand. So, man normale, dann haben man... Man sind die Leiter oder die Führer für die Rettungsdienst, lokale Rettungsdienst für 14 Kilometer am Strand. Man hilft mit, wenn das in der Strandung oder wenn das sind andere Dinge am Strand. Auch wenn das ist vielleicht eine tote Person, das kam ab am Strand, dann müssen diese Personen rein in die Häuser, die Strandfoto. Und dann warten man für einen Doktor oder für einen Pastor. Für diesen tolle Person. Das war sehr viele Dinge, man soll tun, wenn man sind die Strandfoten.
Ja, und das ist hier ein richtig schöner, typisch westjütländischer Hof, so ein Vierseitenhof, ne?
Also das war ein hartes Leben, aber das war trotzdem konnte ein echt reich Leben sein. Man hat Fischerei in Fjorden und im Meer. Man hat auch man mag auch Landwirtschaft. Die Heide hat man Schärfer, man hat kleine Acker. Natürlich ist die Land hier ist ganz voll mit Sand und Salz, aber trotzdem konnte man natürlich haben Kartoffeln oder so. So man konnte hier also reich sein, aber das war ein hartes Leben.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Lass uns mal reingehen. Ich bin sehr gespannt, wie es drinnen aussieht. Abelinesgard hat auf jeden Fall, wenn wir hier mal hören, ein neues redgedecktes Dach bekommen in den letzten Jahren. Und das ist hier so, auch Backstein, Backsteingebäude und so einfache weiße Fenster. So, dann lass uns mal reingehen. Ja, und jetzt stehen wir hier im Haus von Abeline.
Und die erste Dinge, die wir sehen, ist so ein schwarzer Tisch, gemacht von Edelholz. Und das kam direkt von Elisabeth Rickmers. Und wenn wir gucken an diesen schwarzen Holz...
Das ist ja der Originaltisch von der Elisabeth Rickmers.
Und wenn wir gucken, dann sehen wirklich nicht alt aus.
Nee.
Aber der Grund ist, das ist Edelholz. Also dann kam vielleicht von Bäumen in Brasilien.
Wisst ihr, was das Beste ist? Heute kann man nämlich hier noch... kann man Kaffee trinken, direkt im Museumscafé und direkt an diesem Tisch, der eben von dieser, von diesem Schiff, von der Elisabeth Rickmers stammt.
Ja.
Das ist wirklich gelebte Geschichte, oder?
Ja, und das ist wirklich auch unsere Mission als Museum. Wir wollen machen echt gelebte Geschichte. Also man soll fühlen sein Geschichte in sein eigenes Körper. Also,
ja, und wenn man sich hier überhaupt umschaut, Abelinesgard ist ja sehr, wie soll man sagen, sehr gut ausgestattet. Also es gibt hier viele, für die Zeit wahrscheinlich damals, und da muss man ja sagen, wir sind so im späten 19. Jahrhundert, so 1890 rum, gibt es hier wirklich viele tolle und gute Sachen. Hat denn diesen Reichtum der Hof wirklich den ganzen Strandungen zu verdanken?
Also viele hat die das Strandungen verdanken. Man muss erinnern, dass diesen eine Strandung, diesen Richma, was als viele wert, als zweimal die Abelines Gar, also die, als zweimal als die Hof, so, das war riesengroße Geld. Und das sehen wir auch, wenn, also alle Dinge hier sehen ziemlich schön aus. Und wir sehen Dinge direkt von Elisabeth Rittmer. Wir sehen einen merkwürdigen Schrank.
Also das ist hier so ein Eckschrank, in dem wirklich ja, Geschirr ist, in dem Vasen, tolle verzierte Vasen sind, ein alter Fotoapparat, Kristallgläser, goldene Löffel oder Messinglöffel, ich weiß es nicht genau, sie sind ein bisschen angelaufen.
Ja. Und wir sehen auch also Bilder von der Familie, wir sehen immer diese mirative Dinge, wir sehen die Kinder machen, oder die jungen Männer machen seinen Dienst in die dänische Kriegsmarine, wir sehen auch also Gold. Ringe im Ohr von Abelines Mann und dann versteht man, also das ist eine alte Seeleuter-Tradition.
Aber jetzt muss ich mal fragen, ne? Wir sehen ja Abeline hier als junge Frau, das ist ein Bild an der Wand und wir haben hier auch ein Bild auf dem Schreibtisch stehen, Abeline als ältere Dame, sie hat ja wirklich ein langes Leben gehabt. Warum heißt der Hof Abelinesgård und nicht
Christen.
Ja.
Ja, der Grund ist, sein Mann lebt ein Kurzleben, weil er gab Tuberkulose. So, man kann sagen, Abeline haben dann diesen größeren Bauernhof und soll dann war hier ganz alleine mit seinen Kindern und soll das machen. So, Abeline hat sehr viele, da machen sehr viele Dinge beruflich. Also, hat vielleicht die erste Touristen näher her, das war Künstler von Aarhus oder von Kopenhagen, das kam hier und haben sehen diese Landschaft als ein bisschen idyllisch und als Inspiration von Kunst. Aber wir sehen auch anderen Arbeiten dann, Abeline arbeiten mit, wir sehen sogar ein Telefon.
Ah.
Und ja, dann gehen wir weiter rein, können wir das sehen.
Unbedingt. Wenn man das hier sieht, das ist die Telefonstation, da stellt man sich jetzt ganz viel vor. Hier hängt ein Holzkasten im Prinzip an der Wand. Hier gibt es noch einen richtigen Hörer, den man nehmen kann. Der hängt hier an so einer Kordel. Und da hat, und das muss man ja auch mal sagen, für 1890, es gab nicht so viele Telefone hier in der Gegend.
Das war ganz neu und das war wirklich auch so ursprünglich, kann man wirklich verstehen, dass für Rettungsdienst war das ein Wunder. Und man versteht auch, die Rettungsdienst bleibt auch mehr und mehr professionell und gab auch neue Methoden und man konnte mehr effektiv sein.
Ja, und wir sprechen ja immer noch über den Kampf der Menschen gegen das Wasser, ne? Und wo kann man das hier denn noch sehen?
Ja, also interessante Dinge, wie kann das wirklich sehen in die alte Bauernhöfe in unserer Region. Wir gehen nur drei Meter und dann sehen wir ein Bullauchen.
Mitten in der Tür.
In der Mitte der Tür und das ist ein Bullauchen von einem Schiffe.
Ja.
Also wir sehen immer Dinge von einem Schiffe in die Häuser. So erstmal hier ein Bullauchen, aber wir gehen ein bisschen weiter. Und wir gucken rund.
Und gehen hier an einer Werkstatt vorbei und jetzt...
Dann gehen wir rein in den Stall.
Ja.
Und das ist ein Pferdestall. Und dann sehen wir ein merkwürdiges Holzstück.
Ja.
Das ist ein Mast.
Ach.
So, guck mal.
Wir haben ja im Stall einen Querträger, der ist mal auf See gefahren sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt mal bei der Elisabeth Rickmers bleiben, die ist ja gestrandet hier. Da waren 19 Mann an Bord, die haben alle überlebt. Das Schiff ist hier an den Strand gespült worden und das gehörte der Reederei gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, oder wie war das?
Ja, also die Regel war, wenn das strände, dann gehört das alles der König. So normalerweise dann geben der König ein Drittel Teil zurück, so die Reederei, und auch ein dritter Teil, was als Bezahlung für die Strandpfoten und die Folterarbeiten für die Strandpfoten. Mhm. Und dann ein dritter Teil geht natürlich direkt zum König.
Ja.
Also für die Kasse, kann man sagen, für die König.
Und deshalb war hier so viel los, wenn ein Schiff gestrandet ist. Und wie war das auf diesem Hof des Strandvogts oder von Abeline dann später? Wenn jemand in Seenot geraten ist, mussten die dann auch helfen? Haben die dann auch geholfen?
Ja, und das ist auch interessant. Dann gehen wir zurück, also 1000 Jahre zurück in unsere Geschichte. Dann sehen wir die Rolle für die Lokale war als Piraten. Man hilft nicht die Seeleute, man röben die Seeleute. Das passiert im Wikingerzeit und auch die Anfang, die Mittelalter.
Ja.
Aber dann später in die Renaissance wollen man gern mehr Handel haben und man sieht auch, dass viele Lokale haben vielleicht Familien, das erwarten auch Handel.
Mhm.
So dann machen das, man röben nicht länger die Leute, das war im Not, man hilft. Und später sehen wir auch, man sogar bleibt, also haben wirklich mutig, also ein bisschen als Hilfe, fahren raus mit Boot im offenen Meer und versuchen zu helfen und haben, also das war natürlich echt gefährlich und mhm. das war auch Leute, das haben sterben und man haben sogar auch ein, also man haben so Ehresregel, dann ist da ein Sturm und ist man Teil die Rettungsdienst und gehen man nicht raus, dann sind man ohne Ehre.
Okay.
So, dann sind wirklich die 800 Jahre, also 800 Jahre, dann sind wirklich diesen Ideen mit Romantismus und Ehre gehen ganz durch die Gesellschaft. Also man denkt wirklich viele um seine Ehre. Und das war wirklich ein Teil die Ehre, dann ist der Leute in Not, dann gehen die Rettungsdienste aus. So, dann gehen wir zur Rettungsstation und sprechen ein bisschen mehr um das.
Unbedingt.
Und euch kann ich es an der Stelle ja schon mal erzählen, bei uns geht's gleich auch noch um eine Frage der Ehre, denn René will mit mir gleich noch eine richtige Rettungsübung nachstellen, an Land. Aber so wie man das früher eben getan hat, mit Tauen, die da gespannt werden müssen, mit Seilzügen, das wird ein richtiger Kraftakt. Aber ob uns das auch gelingen wird, das hören wir gleich. Erstmal sind wir rüber zur Rettungsstation von Abeline Skoll gegangen.
So, dann stehen wir jetzt hier wieder. Wir erkennen die Flaggen, die zwei Dannebro, mit eingeschnittenen Seiten. Das heißt, wir stehen vor der Rettungsstation hier bei Abeline Skoll und gucken wir mal rein.
Und die erste Dinge, die wir sehen, ist natürlich ein großes Rettungsboot.
Ja.
Das ist eine Kopie von einem Rettungsboot von Das Mal.
Und das ist hier ein riesiges Boot eigentlich, bestimmt 5-6 Meter lang.
Ja, und das ist natürlich, das muss man verstehen, das mal ein Schiff, das mal Handelsschiff und so, könnte eine größere Besatzung haben. So, man müssen haben ein größeres Boot.
Das wurde dann dahin gezogen, wo es gebraucht wurde, sozusagen.
Ja. Und das ist die Grund, normalerweise sieht man die Rettungsstation, das ist ziemlich rein im Land.
Ja.
Aber das ist haben nicht, man das man da, man man nimmt das für die Waggon, die Rettungsboot, dann gehen man, wer die Strandung ist, mit die Pferde.
Ja.
Und wir sehen hier auch eine interessante kleine Inskription.
Oh, eine Statistik fast,
eine
oder?
Eine Statistik, ja. Und wir sehen, also wie viele man hat, das haben im Not sein. Und wir sehen auch, wie viele man haben gerettet.
Ja, also und hier 26. Januar 1853, die Hobbit, Sönnerhoh.
Ja.
Und da waren drei Leute in Seenot geraten und alle drei sind gerettet worden. Und wenn wir jetzt hier mal die Zeilen durchgehen, geht bis 1972, da sind ja immer alle gerettet worden.
Ja, und das ist echt, echt gut für diese Region.
Ja.
So, man haben hier ein echt gute Arbeit gemacht. Ein anderer Ding, das haben auch Hilfen, ist die Rettungsrakete. Man schießen eine Rakete über ein Schiff.
Ja.
Dann mit dieser Rakete, dann bringt man also ein Kabel, so ein Seil raus und dann die Seile bringt raus einen kleinen Rettungsstuhl, also Stuhl. Also wir sehen gerade hier.
Ja, das ist, wenn wir uns das anschauen, also es wurde ein Seil da rausgeschossen mit Hilfe einer Rakete und dann ist hier ja ein richtiger Rettungsring.
Ja.
Und das sieht beinahe aus wie so ein Kindersitz, man fast sagen, für Kleinkinder hier unten dran. Da konnte man sich dann draufsetzen, ja?
Ja. So, Und das ist die Idee. Also brauchen so, das ist ein bisschen eine Seilbahn. Ah. Also man bringt die Seeleute rein mit einer Seilbahn. Und man könnte natürlich denken, warum ist das so wichtig? Aber wir müssen erinnern, mit diesen Unterströmungen. Und wir haben früher gesprochen, dass die Meer hier ist echt gefährlich. So sollte man nicht im Meer sein. Konnte man nur schießen eine Rakete über die Schiffe und dann bringen die Seeleute rein mit einer Seilbahn.
Ja.
Dann ist das nicht gefährlich.
Ja,
und das
okay,
ist weit mehr sicher.
Ja.
Weil auch wenn so ein Schiff ist raus in eine Strandung,
ja,
man weiß nicht, überleben die Schiffe in einem Teil, als die Elisabeth Rigmor, oder ist das ganz zerstört in kleine Teile?
Ja, ja.
So, dann ist es weit sicher mit so einer Rakete. So, wir wollen dann machen eine kleine Rettungsübung, als wir haben gemacht, das mal.
Eine Übung machen wir jetzt?
Übung, ja, ja. Wir haben hier alle die Teile und wir bringen das raus und das ist meine kleine Mutprobe diesen Mal. Das ist, wir machen diese kleine Übung.
Schon wieder, ich hätte es wissen müssen bei dir. Dann lass uns das mal probieren.
Ja.
Und wen retten wir? Uns selbst?
Uns selbst, ja.
Okay.
So, wir nehmen dies und das Eckschwert. Du bist mir hilfreich ein bisschen.
Die hier.
Erst einmal bringen wir allerhand Material nach draußen. Lange Seile, Haken aus Stahl, einen ganzen Rettungssitz und auch ein Gestell, um das Seil später spannen zu können.
Das sieht ein bisschen aus als ein Holzstück.
Ja.
Aber man kann diesen Holzstück haben zwei Beine.
Ah.
Und das machen so ein A.
Und das können wir jetzt aufstellen?
Ja. So, später das können wir das ab. Und das kam hier und dann kann ich machen ein Seil von diesem Mast.
Ja.
Das ist ein natürliches Symbol für ein Schiff.
Okay.
Und dann kann ich mit einer Seilbahn kann diesen Rettung.
Ambitionierte Pläne, denn in unserer Rettungsmannschaft sind ja nur zwei Mann. Und auch auf die Rakete verzichten wir heute. Deshalb werfe ich aus gut 20 Metern Entfernung ein erstes Seil Richtung Mast. Das Seil vorn beschwert mit einer sogenannten Affenhand, einer Art kleinem Medizinball, damit man etwas Distanz überbrücken kann.
Perfekt!
Ja, noch fast. Die Richtung.
Das ist ganz perfekt, weil wir haben gesagt, das Mal, wenn das war ein Unfall, das gaben alle Dinge auch nicht perfekt.
Aha.
So näher ist gut genug, weil dann haben die Leute raus am Schiffe, dann haben die also Werkzeug und dann versuchen zu greifen.
Das konnten sie dann reinziehen, ja?
Ja.
Okay.
So, das war die erste Teil.
Herr René bringt jetzt oben im Mast ein Tau an mit Haken, an dem wir sicherlich gleich die Seilbahn befestigen werden.
Die erste ist bereit. Heute dann machen wir diese im ganz still Wetter, näher ohne Wind. Das mal in mein Schiff. Größer Wind, normalerweise ein Sturm.
Ja.
So, ich krabben oben.
Die Verbindung zum Schiff steht. Das Tau ist im Mast befestigt, also zur Hälfte ist unsere Rettungsübung geglückt. Jetzt müssen wir nur noch die Stütze aufrichten und damit gleichzeitig das Seil spannen, an dem ja der Rettungsstuhl eingehängt ist.
Dann haben wir diese Größe A.
Aha.
Und ich denke, dass die Beine müssen hier und hier sein.
Ja.
So, wie bewegt das ein bisschen fort.
Oh. Die nächsten Minuten, da wird intensiv an Seilen gezogen. Mit aller Kraft wird die Stütze nach oben gedrückt. Es geht ja hier schließlich auch um die Rettung unserer Ehre. Schweiß rinnt über die Stirn, das Seil straff, aber nicht straff genug. Immer fehlen ein paar Zentimeter, um es mit Stahlhaken einzuhängen. Schließlich soll uns die Konstruktion ja nicht um die Ohren fliegen, wenn wir gleich Platz nehmen im Rettungsstuhl. Doch tun wir das wirklich? Nach 3-4 Anläufen lässt die Kraft in den Armen deutlich nach.
So, meine Finger sind rot, deine Finger sind rot.
Ja.
Wir haben gerade gemerkt, dass zu zweit es ganz schön schwierig ist, jemanden von der See zu retten. Und die Kollegen und Kolleginnen von den anderen Rettungsstationen, die sind immer noch nicht hier.
Nein, schade.
Aber unsere Seilbahn, die stand jedenfalls.
Ja.
Wir haben es noch nicht geschafft, den letzten Haken hier einzuhängen, damit wir hier mal selbst drüber rollen können über diese Seilbahn. Das ist aber nicht schlimm, denn ich weiß ja, dass alle, die den Podcast jetzt hören und die hier Urlaub machen, die können das mit dir zusammen probieren unter deiner Anleitung. Und wenn das dann ein paar mehr Leute sind als zwei, dann schafft ihr das auch, ne?
Im Hochsaison, dann machen wir die Rettungsübung jede Woche. Und man kann, rein in unsere Webpage und da kann man sehen, wenn man haben diesen Aktivität in Abelines, Bauhof und auch sehen, welche andere Aktivitäten wir haben. Aber das ist echt Spaß. Aber man müssen gern mehrere sein an zwei Personen.
Aber so haben wir wenigstens gemerkt, dass das auf jeden Fall eine Mannschaftssache ist, die Seenotrettung. Und René, vielen, vielen Dank, dass du uns rumgeführt hast. Und ich meine, es ist auch spannend zu sehen, wie das hier eigentlich funktioniert. Und wenn ihr es machen wollt, auf der Seite vom Renköpingsgernmuseum, da gibt es die Aktivitäten, da gibt es einen Kalender. Wenn ihr hier seid im Sommer, Juli, August ist das, glaube ich, dann könnt ihr mit René selbst die Seilbahn hier hinter den Dünen von Holmsland-Litt errichten und selbst eine Runde drehen. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, dann gibt es wieder ein maritimes Thema. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Bis dahin, hi hi und habt eine gute Zeit.
Hi hi.
Ach so, eine Sache noch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähl es gern weiter oder lass eine Bewertung da. Das ist eine ganz tolle Art, Danke zu sagen. Fragen, Lob, Kritik oder Anregung, die kannst du natürlich auch loswerden. Einfach eine Mail schreiben an podcast@klitlü.de. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und jetzt wirklich, hi hi und tak for idee.
Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.